Die Schöpfung ist gut. Mit Ausrufezeichen. Um das, diesem Gedanken oder diesem Aufruf ein bisschen nachgehen zu können, möchte ich dich heute Morgen und uns alle einladen auf eine Reise. Auch nach Peru. Aber auch durch einige Gedanken zur Schöpfungsgeschichte, zur Heilsgeschichte, die wir so vielleicht noch nie gehört oder gedacht haben. Und wie immer sollen das Anstöße sein, eine Ergänzung zu wagen, vielleicht zu unserem bisherigen Verständnis, eine Ermutigung im Zeitalter der planetaren Umweltkrisen, die Natur, die Schöpfung aktiv einzubeziehen, nicht mehr draußen vorzulassen, sondern aktiv einzubeziehen in unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott, unser Schriftverständnis und unser christliches Weltbild und die Ethik, die dahinter steht. Aber beginnen möchte ich unsere Reise heute Morgen in Peru, im Regenwald, von dem Freddy und Kenny gerade auch im Video oder in denen sie uns im Video eingeladen haben und für dessen Überleben sie sich engagieren. Und weil wir jetzt nicht alle mal eben nach Peru reisen können, möchte ich dich, wenn du magst, einladen, ein paar Augenblicke deine Augen zu schließen. Du bist jetzt nicht mehr in Lichtenberg, in dieser Gemeinde. Du bist in Peru, im Regenwald. Du riechst die satte, immer nasse Erde. Du hörst ein Stimmenmeer aus Zirpen, Singen, Piepen. Das sind unzählige Frösche, Zikaden und Vögel, verborgen in der überreichen Vegetation. Plötzlich brummt es, als würde ein kleiner Helikopter an deinem Kopf vorüberfliegen. Das war einer der vielen Kolibris, die du nur hörst, aber kaum siehst, weil sie zu schnell sind. Alles ist grün, alles ist bewachsen, es tropft. Denn selbst kleine Äste der Bäume sind über und über bewachsen mit Moosen, Bromelien, Farnen, Orchideen aller Größen, Farben und Formen. In diesem Moos, auf diesen Bäumen, an den Hängen der Anden in Amazonien, da entspringt das größte Flusssystem der Erde, des Amazonas. Die Vielfalt ist überwältigend. Der Wald, durch den du läufst, ist ein dreidimensionales Labyrinth. Überall, kreuz und quer, Bäume, Lianen, Schlingpflanzen. Es ist angenehm kühl und feucht. Überall rauschen, tropfen und plätschern des Wassers. Dann gehst du weiter. Du verlässt den Wald. Der Boden ist nicht mehr dunkelbraun und feucht, sondern ausgedorrt, rot, hart. Ananas, soweit das Auge reicht. Ab und an ein verkohltes Baumskelett. Du schwitzt. Es ist 10 Grad wärmer als im Wald. Die Sonne hier verbrennt alles Leben. Über den vergifteten Boden wehen weiße Plastiktüten, mit denen die reifenden Ananasfrüchte noch an der Pflanze eingewickelt werden. Am Horizont steigen Rauchsäulen auf. Wieder wird ein Stück Schöpfung zur Ananasplantage. Du schaust dich noch einmal um, lässt die Erfahrungen auf dich wirken. Dann spürst du wieder den Boden des Gemeindesaals unter deinen Füßen, öffnest langsam deine Augen und kommst wieder hier im Jetzt in Lichtenberg an. Nachdem wir Freddy eingestellt hatten, reiste er, wie er uns vorhin erzählt hat, mit Projektleiterin Elisabeth zum ersten Mal ins Main-Regenwald-Gebiet und stundenlang ging es durch die Ananaswüste. Ihr zwei könnt euch ja auch daran erinnern. Es ist aber nicht nur Ananas, es könnten auch Rinderweiden sein, Kaffee oder zahllose andere Dinge. Freddy war erschüttert und engagiert sich seither dafür, damit diese Zerstörung sich nicht noch weiter frisst in die letzten Waldgebiete. Der zweite Teil der Reise, der beginnt ganz am Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das lesen wir gleich zu Beginn der Bibel. Und dann entstehen Land und Wasser, Tag und Nacht, Säugetiere, Vögel, Fische, Pflanzen und Menschen. Und Gott sah, dass es gut war. Das wird 6-mal wiederholt. Denn das, was da entsteht, das ist nicht nur etwas, das zufälligerweise schön ist, das ist richtig durch und durch gut. Der Schöpfer in diesem Text scheint selbst von seinem Werk begeistert zu sein. Begeistert von seinem Werk des Lebens. Und damit das so bleibt und nichts aus dem Gleichgewicht kommt, heißt es dann in 1. Mose 2, Vers 15: Und der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Der Mensch ist hier Teil der Schöpfung und nicht ihr Herrscher. Er darf sie nutzen, also bebauen, um selbst leben zu können. Aber gemeint ist hier natürlich keine Ausnutzung und Übernutzung, sondern eine verantwortliche, mitfühlende, barmherzige, freundliche Nutzung des Gartens Gottes. Das merken wir schon an der Wortwahl im hebräischen Text. Denn da steht das Verb abad mit der starken Konnotation dienen. Das heißt vielleicht, die Menschen, die können den Rest der Schöpfung zwar nutzen, aber dabei sollen sie behutsam vorgehen, als sei die Nutzung der Schöpfung ein Gottesdienst. Das zweite Verb, Samar, heißt bewahren. Und zum ersten Mal kam mir da in den Sinn, dass wir hier zum ersten Mal dem Prinzip der Nachhaltigkeit in der Bibel begegnen. Denn dieses Verb Samar beschreibt einen ganz fürsorglichen Schutz. Das ist dasselbe Wort, dasselbe Verb, das benutzt wird, wenn das Alte Testament Gottes Fürsorge für sein Volk beschreibt. So wie Gott sein Volk behütet in allen Gefahren, so sollen wir in unserer Nutzung der Schöpfung gleichzeitig ihre Behüter sein. All das schwingt schon mit in den ersten Zeilen der Bibel. Ich glaube, es ist ganz egal, da kommt es gar nicht drauf an, ob wir den Schöpfungsbericht nun wörtlich nehmen oder nicht. Denn die Ethik der Schöpfungsberichte oder der Schöpfungsgeschichte beruht auf drei Aussagen. Es war sehr gut, Abad und Samar. Der Schöpfer ist also so begeistert von seinem Werk des Lebens, dass er seinen Gärtnern, hier sind das Eva und Adam, aufträgt: Ihr könnt alles nutzen, bebauen, aber bitte passt doch drauf auf, macht es nicht kaputt, bewahrt es. Und dann geht die Geschichte weiter, nimmt immer mehr Fahrt auf und wird immer holpriger, denn so manches scheint mir dann schief zu gehen. Mord, Totschlag, Gier, die ersten Städte, Angst. In nur wenigen Kapiteln zu Beginn der Bibel wird aus überreichem Schöpfungs, aus überreicher Schöpfungsschönheit Lebensordnung Chaos. Jeder gegen jeden. Dann lesen wir weiter und merken, der Schöpfer, der am Anfang so begeistert war, wird regelrecht wütend. Im 9. Kapitel von Genesis würde dieser Schöpfer all die Bosheit, Habgier und Zerstörungswut der Menschen am liebsten mit einer Flut ein für alle Mal auslöschen. Nur wegen Noah, so erzählt uns die Geschichte, überlegt er es sich nochmal. Die Schöpfung, die schon am Anfang so wunderschön war, darf überleben. Und damit dieser Neubeginn klappt, schließt der Schöpfer einen Bund. Weißt du mit wem? Erster Mose 9, die Verse 9 und 10. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und euren Kindern, die nach euch kommen, und mit allen lebendigen Wesen, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und spätestens jetzt setzen wir vielleicht noch ein Ausrufezeichen und sagen, das gibt's ja gar nicht. Ist mir noch nie aufgefallen, der schließt ja seinen Bund gar nicht nur mit Noah oder mit mir oder mit dir oder mit der Gemeinde oder den Juden oder meinem Volk oder meiner Gruppe. Nicht zu glauben. Der Schöpfer schließt seinen Bund, durch den das Leben erhalten werden soll, mit allen Menschenkindern, mit allen Tieren und Lebewesen seiner Erde. Weil es eben so gut war, schon am Anfang, muss das erhalten bleiben durch einen Bund. Das heißt, ohne Übertreibung macht 1. Mose 9 den Bergtapir, den ihr gesehen habt, den hellroten Ara und all die bunten Baumsteigerfrösche im Regenwald zu meinen Partnern. Alle diese vom Aussterben bedrohten Geschöpfe werden in Genesis 9 mit einem dicken Paukenschlag zu meinen Bündnisgenossen im Treuebund Gottes mit der ganzen Schöpfung. Das verändert Perspektiven. Das ist eine, glaube ich, beeindruckende Aufwertung der Schöpfung, die wir als Kirche seit 1800 Jahren geflissentlich übersehen. Aber wir können uns vielleicht heute fragen, was bedeutet das für meinen Umgang mit diesen Geschöpfen? Die für mich in tageslichtlosen Stellen billig Fleisch und Milch und Eier produzieren, denen ich durch meinen Konsum, mein Verhalten auch noch den letzten Raum zum Überleben stehle. Und vielleicht merken wir, das wird unbequem. Als Christen und als Christinnen sind wir dazu aufgerufen, unsere Haltung gegenüber den anderen Geschöpfen und der Natur an sich zu überdenken. Genesis sagt nichts anderes als: Die Natur ist wunderschön, nutzt sie, bewahrt sie, sie ist euer Partner. Ihr sitzt alle im gleichen Boot, mitgehangen, mitgefangen, egal ob Mensch oder Bergtapir. Und wieder geht die Geschichte weiter. Und wieder versemmeln die Menschen Gottes Schöpfungsprojekt. Und deshalb lässt sich dieser alles liebende Schöpfer scheinbar wieder etwas einfallen. Gesetze. Wunderbar. Gesetze müssen her, damit die Menschen sich daran halten und dann endlich alles richtig laufen und im Gleichgewicht bleiben kann. In den Sabbatgesetzen präsentiert das Alte Testament in unseren Wortschatz heute übersetzt vielleicht sowas wie die Weltnachhaltigkeitsprinzipien der Agenda 2030. Denn diese Gesetze des Sabbat sagen nichts anderes als, die ganze Schöpfung mit all ihren Menschen und Tieren und Ressourcen kann nicht pausenlos ausgenutzt und ausgebeutet werden. Das geht nicht. Alle und alles braucht irgendwann mal Ruhe und Erholung. Und zwar in drei Stufen. Erste Stufe, 2. Mose 20, Abvers 8. Jeden siebten Tag sollen alle in der Sippe ruhen. Du, dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Alle sind alle. Mächtige, Machtlose, Alte, Junge, Reiche, Arme, Männer, Frauen, Ausländer und Migranten und sogar die Nutztiere haben das Recht auf Ruhe und Erholung, damit Produktivität und Effizienz nicht am Ende das Leben auf dem Planeten unerträglich machen. Aber diese Gesetze, die gehen noch weiter. In der zweiten Stufe, 3. Mose 25, Abvers 1, jedes siebte Jahr soll das Land selbst ruhen. Und wir werden da dann zur Empathie mit wilden Tieren wie dem Bergtapir ganz explizit aufgerufen. Die Menschen dürfen die Schöpfung zwar nutzen, aber nicht ausbeuten. Jedes siebte Jahr soll deshalb das Land ruhen und für uns nichts produzieren müssen. Und dann steht da, dass wir, die Menschen, dann sogar genug an den Ähren und Zweigen hängen lassen sollen, damit die wilden Tiere satt werden. Das ist so, als würden die Sabbatgesetze uns heute zurufen, lasst doch in eurer maschinengerechten, leergeräumten Ananas-Industrielandschaft doch bitte noch ein bisschen Platz für all das Leben, das ich erschaffen habe. Vielleicht sogar auch mit Ausrufezeichen wieder. Ich glaube nicht, dass es darum geht, jeder siebte Tag, jedes siebte Jahr. Es geht vielleicht eher um Prinzipien. Prinzipien, die gelingendes Leben möglich machen. Mit Ruhe, mit Nachhaltigkeit. Auch hier lese ich euch kurz was vor, ab Vers 7. Aber im siebten Jahr soll das Land seinen Sabbat der Ruhe haben. Einen Sabbat für den Herrn und dieser Sabbat des Landes soll euch Nahrung bringen. Dir, jetzt kommt wieder die Aufzählung, und deinen Knechten und deiner Magd, deinem Tagelöhner und deinen Gästen, die sich bei dir aufhalten, deinem Vieh und den wilden Tieren in deinem Land soll sein ganzer Ertrag zur Speise dienen. Weiter geht's in der dritten Stufe, 3. Mose 25, Abvers 8. Da steigert der Text seine Nachhaltigkeitsgebote bis hin zum Erlassjahr. Alle 50 Jahre, da sollen im ganzen Land die Schofarhörner erschallen. Stell dir das mal vor, wer schon mal in Israel war. Auf jedem Hügel steht einer und bläst in die Hörner. Eine großartige, pompöse Einleitung für etwas, das dann wohl auch dementsprechend wichtig sein soll. Denn jeder soll zu seiner Parzelle zurückkehren und dort ein Auskommen wiederfinden. Gott will also Ausgleich schaffen für zu viel Reichtum und zu viel Armut. Denn beides ist nicht gut. Und für zu viel Ausnutzung und Übernutzung der natürlichen Ressourcen. Und der Text begründet sogar, warum. Und da kann es einem schon kalt über den Rücken laufen. Denn wieder, vielleicht sogar mit zwei Ausrufezeichen, ruft der Schöpfer hier in Vers 23, denn das Land gehört mir und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Da können wir gar nicht weiter diskutieren. Gott selbst, die Bibel selbst macht es völlig klar, wem die Ressourcen der Schöpfung gehören. Uns nämlich nicht. Und auch nicht den Multis und den Konzernen. Und das macht auch klar, wem lediglich erlaubt wird, sie zu nutzen, indem er sie bewahrt und bebaut, nämlich dem Menschen. Auch hier wieder in unsere Zeit übersetzt, unser Wirken und Wirtschaften soll allen und allem genug zum Leben lassen, den Armen, den Reichen, den Tieren, der ganzen Schöpfung. Denn, ganz einfach, alles gehört Gott. Und für die, die das noch nicht begriffen haben, enden die Sabbatgesetze mit einem ganz großen Knall. Um der Wichtigkeit dieser Prinzipien Nachdruck zu verleihen, enden sie nämlich mit einem Fluch. Ganz harter Tobak. Da sagt Gott: Solltet ihr das immer noch nicht begreifen, rücksichtsvoll zu leben und zu wirtschaften, dann kommt der große Paukenschlag. Dann werdet ihr vertrieben und es kommen Zittern und Zähneklappern. Lest euch den Fluch mal durch. Da bekommt man eine Gänsehaut wegen seiner fast gruseligen Aktualität. Die Sabbatgesetze lesen sich also bei genauer Betrachtung eigentlich wie ein jahrtausendealtes Handbuch für die 17 Weltnachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen im Alten Testament. Aber wie sieht es denn im Neuen Testament aus? Und da, glaube ich, ist der Übergang zwischen Altem und Neuem Testament hier der Prophet Jesaja, der sich damit beschäftigt, zu beschreiben, wie es denn nun ist, wenn der Messias kommt und wenn er herrscht. Und da fällt dem Propheten im 11. Kapitel nichts Besseres ein, als ganz an den Anfang zurückzugehen und dieselbe Bildersprache zu benutzen wie am Anfang der Bibel. Der Prophet beschreibt die Messias-Herrschaft hier wie ein Eden 2.0. Wo irgendwie ein spezielles Gleichgewicht herrschen soll. Da leben Lämmer und Böcke und Löwen und Leoparden und Menschen in friedlichem Auskommen beieinander. Universelle Bilder, zu denen jeder und jede von uns sich Gedanken machen kann. Aber mit anderen Worten will der Prophet uns vielleicht einfach nur sagen, wo der Messias herrscht, weil Menschen sich an seinen Worten und seinen Werten orientieren. Dort sollen Gleichgewicht und Frieden herrschen, auch zwischen Mensch und Schöpfung. Fazit bis hierhin, egal ob Schöpfungsbericht, Noah, Sabbatgesetze oder Jesaja, die biblischen Texte rufen uns auf zum Gleichgewicht, zum maßvollen Umgang und zum nachhaltigen Umgang mit Gottes Schöpfungsressourcen, die uns Leben geben. Und dann greift das Neue Testament einen Gedanken der Sabbatgesetze wieder auf, die deutlich machen, dass die ganze Schöpfung eben Gott gehört und wir sie nur geliehen haben. Und das finden wir in der Beschreibung des kosmischen Christus in Kolosser 1, Abvers 15. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Alles besteht durch ihn. Er ist der Ursprung allen Lebens. Alles im Himmel und auf der Erde soll durch Christus mit Gott versöhnt werden. Alles hat Frieden, Klammer auf, und Gleichgewicht gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Von dieser Stelle können wir uns zurückbewegen, wieder zu Jesaja, durch die Sabbatgesetze bis hin zum Noah und dem Garten Eden. Alles im Himmel und auf Erden wird hier immer wieder wiederholt, weil das wichtig ist. Es geht gar nicht nur um uns und unsere Bedürfnisse. Alles gehört Christus. Alles wurde für ihn und durch ihn erschaffen, nicht für uns. Jetzt frage ich mich aber, wenn die Ressourcen der Welt gar nicht der Menschheit gehören, folgt daraus dann nicht ganz automatisch, dass wir sehr vorsichtig damit umgehen sollten, denn sie gehören doch Gott. Wer nimmt oder zerstört, was ihm gar nicht gehört, der wird doch am Ende des Diebstahls schuldig. Meistens geschieht Diebstahl aus Gier. Und da ist das Neue Testament sich wieder einig. Jesus und der Apostel Paulus blasen da ins selbe Horn. Gier ist für sie nicht irgendeine kleine Sünde. Gier ist die Wurzel des Bösen in mir und in der Welt. Lesen wir im 1. Timotheus. Und Matthäus 6 setzt dann noch drauf: Wir können nicht zwei Meistern dienen, Gott und unserer grenzenlosen kapitalistischen neoliberalen Gier. Ich hatte dir ja gesagt, es ging um den Regenwald. Den habe ich noch nur am Anfang erwähnt. Aber aus all dem frage ich mich, sobald ein Stück Regenwald aus reiner Gier zerstört wird, ist das für Jesus und für Paulus eine ganz gravierende Sünde, die alles Mögliche an Bösem hervorbringt. Der Mensch ist nämlich in der Bibel an keiner Stelle ein despotisch regierender neoliberaler Ausbeuter. Er ist lediglich Gast in Gottes vollkommener und geliebter Welt, die er mit Maß und Empathie und Rücksichtnahme und Großzügigkeit zu nutzen hat. Das ist unser Gottesdienst. Denn diese Welt liebt unser Schöpfer so sehr, dass er seinen eigenen Sohn entsendet. Johannes 3, Vers 16. So sehr liebt Gott den Kosmos, dass er seinen eigenen Sohn mitten hineinstellt. Und im griechischen Original steht da tatsächlich Kosmos. Da steht gar nicht Jens oder die Gemeinde oder die Juden oder die Kirche. Da steht der Kosmos. Gott schickt seinen Sohn, den Heiland der Welt, nicht nur, weil er mich liebt und dich, sondern die ganze Welt. Mit den brennenden Regenwäldern, Tapiren, Aras und Baumsteigerfröschen. Da wird die Bibel doch vielleicht mal wieder ganz brisant, wenn wir an unsere politischen und ökonomischen Entwicklungen aktuell denken. Ich persönlich glaube, dass diese Gedanken ein Grundgerüst bilden für eine schöpfungsorientierte Lesung biblischer Texte und für eine biblische Schöpfungsethik, die wir vielleicht heute mehr denn je brauchen. Trotzdem hört man sowas selten. Das sind ungewohnte Gedanken, die vielleicht einiges auch anrühren. Und es gibt natürlich viele weitere Arten, wie man die Schöpfungs- und Heilsgeschichte verstehen kann. Aber sollten wir an einem Punkt nicht zumindest nachdenklich werden? Bei so vielen Indizien in allen möglichen Teilen und Texten der Bibel, da können wir doch dieses Thema nicht immer weiter ignorieren. Die nichtmenschliche Schöpfung, die wunderbare Erde mit all ihren knapper werdenden Ressourcen und all ihren aussterbenden Geschöpfen und brennenden Regenwäldern, können und dürfen wir als Christen nicht weiter ausschließen, wenn wir von Gottes Plan und Gottes Willen und Gottes Liebe sprechen. Gott liebt die ganze Welt, den ganzen Kosmos so sehr, dass er selbst geschöpft wird in Christus Jesus, für den und durch den alles erschaffen wurde und erhalten wird. Und weil das so ist, muss ich mir, glaube ich, jeden Tag mehr bewusst werden, wie kostbar und einzigartig das Leben der Schöpfung Gottes ist. Amen.